So, zweite Runde. Wir haben heute, wenn ihr in eure Mappen reingeguckt habt, habt ihr schon festgestellt, wir haben heute zwei Kapitel vor. Das heißt, ihr braucht ein bisschen Ausdauer. Aber wie gesagt, Esther hat 10 Kapitel, wir haben nur 7 Bibelarbeiten, da müssen wir über manches ein bisschen schneller hinweggehen. Und ich lese uns zu Beginn diese beiden Kapitel. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, Esther Kapitel 2. Und wir machen da weiter, wo wir heute Morgen aufgehört haben. König Ahasveros hat gerade seine Frau rausgeschmissen. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasveros gelegt hatte, dachte er an Vasti und daran, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten, man suche für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt. Und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt, in die Burg Susan zusammenbringen, in das Frauenhaus unter die Obhut Hegeis des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben. Und die Jungfrau, die dem König gefällt, die soll Königin werden an Vastis Stelle. Dieser Vorschlag gefiel dem König und er machte es so. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeais, des Sohnes des Kis, welcher ein Benjaminiter war, der von Jerusalem weggeführt worden war mit den Gefangenen, die mit Jechonja, dem König von Juda, hinweggeführt worden waren, die Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Und dieser war Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels. Denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, als das Gebot des Königs und das Gesetz bekannt gemacht worden war und viele Jungfrauen in die Burg Susa unter die Obhut Hegeis zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt unter die Obhut Hegeis des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm, und sie fand Gunst bei ihm, und er sorgte dafür, dass sie ihre Reinigungssalben und ihre Verpflegung rasch erhielt. Auch gab er ihr 7 auserlesene Mägde aus dem Haus des Königs. Und er wies ihr samt ihren Mägden den besten Platz im Frauenhaus an. Esther aber gab ihr Volk und ihre Herkunft nicht an, denn Mordechai hatte ihr geboten, es nicht zu sagen. Und Mordechai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, um zu erfahren, ob es Esther wohlgehe und was mit ihr geschehe. Wenn die Reihe an jede Jungfrau kam, zum König Ahasveros zu kommen, nachdem sie 12 Monate lang gemäß der Verordnung für die Frauen behandelt worden war, denn damit wurden die Tage ihrer Reinigung ausgefüllt, 6 Monate wurden sie mit Myrrhenöl und 6 Monate mit Balsam und mit den Reinigungssalben der Frauen behandelt. Dann kam die Jungfrau zum König. Dann gab man ihr alles, was sie wünschte, um damit vom Frauenhaus zum Haus des Königs zu gehen. Am Abend ging sie hinein und am Morgen kam sie zurück in das andere Frauenhaus unter die Obhut Scha'ashgas, des Kämmerers des Königs, des Hüters der Nebenfrauen. Sie kam nicht wieder zum König, außer wenn der König Gefallen an ihr hatte, dann wurde sie mit Namen gerufen. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichails, des Onkels Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, wünschte sie sich nichts, als was Hegai, der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frauen, ihr riet. Und Esther fand Gnade bei allen, die sie sahen. Und Esther wurde zum König Ahasveros in sein königliches Haus geholt, im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen, und sie fand Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle Jungfrauen, und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stelle. Und der König veranstaltete für alle seine Fürsten und Knechte ein großes Festmahl, das Festmahl der Esther. Und er gewährte in den Provinzen eine Steuererleichterung und teilte eine Kornspende aus mit königlicher Freigebigkeit. Und als man zum 2. Mal Jungfrauen zusammenbrachte, saß Mordechai im Tor des Königs. Esther aber hatte weder ihre Herkunft noch ihr Volk angegeben, wie ihr Mordechai geboten hatte. Denn Esther handelte nach der Weisung Mordechais wie zu der Zeit, als sie noch von ihm erzogen wurde. In jenen Tagen, Als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten die zwei Kämmerer des Königs, welche die Schwelle hüteten, Bigtan und Teres, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Das wurde dem Mordechai bekannt und er sagte es der Königin Esther. Esther aber sagte es dem König in Mordechais Namen. Da wurde die Sache untersucht und als wahr erfunden. Und die beiden wurden an ein Holz gehängt und dies wurde vor dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasveros Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagiter, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Und da sprachen die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du das Gebot des Königs? Und es geschah, als sie dies täglich zu ihm sagten und er ihnen nicht gehorchte, sagten sie es Haman, um zu sehen, ob man Mordechais Begründung gelten lassen würde. Denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Als nun Haman sah, dass Mordechai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit Wut erfüllt. Doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand zu legen, sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasveros, das Volk Mordechais, zu vertilgen. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr der Regierung des Königs Ahasveros, wurde das Pur, das ist das Los von Haman, geworfen über die Tage und Monate und es fiel auf den 12. Monat, das ist der Monat Adar. Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihre Gesetze sind anders als die aller Völker und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht, sodass es dem König nicht geziemt, sie gewähren zu lassen. Wenn es dem König gefällt, so werde ein Schreiben erlassen, dass man sie umbringen soll. Dann will ich 10.000 Talente Silber abwiegen in die Hände der Schatzmeister, damit man es in die Schatzkammern des Königs bringe. Da zog der König seinen Siegelring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hamedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir geschenkt, und es folgt dazu, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Da berief man die Schreiber des Königs am 13. Tag des ersten Monats, und es wurde ein Schreiben erlassen, ganz wie Haman es befahl, an die Satrapen des Königs und an die Statthalter in allen Provinzen und an die Fürsten jedes Volkes in der Schrift jeder Provinz und in der Sprache jedes Volkes im Namen des Königs Ahasveros wurde es geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, dass man alle Juden vertilgen, erschlagen und umbringen solle, Junge und Alte, Kinder und Frauen an einem Tag, nämlich am 13. des 12. Monats. Das ist der Monat Adar, und dass man zugleich ihren Besitz rauben dürfe. Die Abschrift des Schreibens wurde in jeder Provinz als Gesetz erlassen, indem man es allen Völkern bekannt machte, damit sie sich auf diesen Tag vorbereiten sollten. Und die Eilboten zogen auf den Befehl des Königs hin schnell aus, sobald das Gesetz in der Burg Susan erlassen war. Der König und Haman aber setzten sich, um zu trinken, während die Stadt Susa in Bestürzung geriet. So, ein langer Text, aber in diesen zwei Kapiteln lernen wir alle Hauptdarsteller des Königs, des Buches Esther kennen. Ja, einen kennen wir schon, König Ahasveros, den haben wir in Kapitel 1 kennengelernt. Aber jetzt in den Kapiteln 2 und 3 lernen wir alle anderen Personen kennen, die wichtig sind, um die Geschichte zu verstehen. Und wir lernen vor allem auch das Problem kennen, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Aber bevor wir anfangen, sollten wir uns vor Augen führen, in was für einer Welt wir leben, gerade als Christen. Ja, wir haben ja heute Morgen gehört von dem sichtbaren König, in dem Fall war das Ahasveros. Sichtbare Könige, das sind alle reichen, einflussreichen, mächtigen Leute in dieser Welt, die sagen, wo es lang geht, die sagen, was cool ist, die uns auch bestimmen können, was wir zu tun haben, also Politiker und Stars und Leute, die die Trends festsetzen und sowas. Sichtbare Könige auf der einen Seite und dann gibt es eben den unsichtbaren König Gott auf der anderen Seite. Und beide Könige haben ein Königreich. Und wisst ihr, was von uns Christen die ganz große Schwierigkeit ist? Wir leben in beiden. Ja, wir leben einmal in dieser Welt und die Bibel sagt uns auch an keiner Stelle, dass wir uns komplett aus dieser Welt zurückziehen sollen. Das geht auch gar nicht. Wir gehen auf die Arbeit mit Leuten, die nicht zu Gott gehören, und wir essen dieselben Dinge wie Leute, die nicht zu Gott gehören, und wir ziehen dieselben Dinge an und so weiter und so fort. Also wir leben im Königreich der sichtbaren Könige. Da kommen wir nicht raus und da sollen wir auch gar nicht raus. Natürlich sollen wir nicht alles mitmachen, aber wir leben zunächst einmal im Königreich der Könige hier auf der Erde, auch wenn sie sich heute nicht mehr unbedingt König nennen. Und dann leben wir aber auch als Kinder Gottes in Gottes Königreich. Und das führt immer mal wieder zu einer Spannung. Denn oftmals, nicht immer, aber oft verlangen sichtbare Könige, dass wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Und dass sie wollen, dass wir irgendwas machen, wo der unsichtbare König sagt, es geht nicht. Und dann müssen wir zu dem, was die sichtbaren Könige sagen, dass wir das tun sollen, oder dass es cool ist, oder dass es jetzt dran ist, und wo vielleicht auch alle unsere Freunde sagen, das sollen wir jetzt machen, dazu müssen wir Nein sagen, weil wir einen unsichtbaren König haben, dessen Königreich wichtiger ist und dem wir in allererster Linie gehören sollen. Und das bringt uns immer mal vor so eine Zerreißprobe, und wir sehen jetzt im Buch Esther, gerade in diesen beiden Kapiteln, wie das Volk Gottes, wie die Kinder Gottes auch in diesen beiden Königreichen leben, einmal in dem von Ahasveros damals und in dem von Gott, und wie sie das zerreißt und wie das eine riesengroße Herausforderung wird. Und wir wollen uns diese Geschichte jetzt angucken und uns die vier Hauptdarsteller angucken. Und wir wollen mit Ahasveros anfangen. Ja? Ich habe es genannt, erstens Ahasveros, der sichtbare König, so haben wir ihn heute Morgen schon genannt, und sein sichtbares Königreich. Ahasveros ist so ein leuchtendes Beispiel für jemand, der keine Ahnung hat vom unsichtbaren König. Ahasveros lebt nur für diese sichtbare Welt. Ja, alles, was für ihn zählt, ist Geld, ist Feiern, ist das Leben hier in allen vollen Zügen zu genießen, was darüber hinaus ist, vor allem was den wahren Gott betrifft, den unsichtbaren König, das ist ihm egal. Ja, und zu diesem Zweck feiert er dieses Fest. Wer erinnert sich, wie lange es ging? Valentin? Genau, ein halbes Jahr. Ja, er feiert eines der größten Feste der Weltgeschichte vermutlich. Und geheiratet hat er aus einem Grund, nämlich aus dem Grund, dass seine Frau immer das macht, was er möchte. Ja, sie ist dafür da, dass er glücklich ist. Das ist der einzige Sinn, den sie erfüllt. Und tut sie einmal nicht, was er will, dann schmeißt er sie raus. Ja, und wir haben sein Denken schon heute Morgen uns genauer angeguckt. Und dieses Denken setzt sich nahtlos in Kapitel 2 fort. Ja, Ahasveros ist immer noch der gleiche. Ja, in Vers 1 lernen wir, Ahasveros bereut es, dass er sie rausgeschmissen hat. Ja, ich lese nochmal Kapitel 2, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasveros gelegt hatte, dachte er an Vasti und daran, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war, Klammer auf, und er bereute es, Klammer zu. Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich keine Hauptfrau mehr. Und seine Berater, die schlagen ihm als Lösung vor, im gesamten Land, im gesamten riesigen Reich auf Brautschau zu gehen. Überall Leute hinzuschicken, zu gucken, wer sieht gut aus. Und alle Frauen, die gut aussahen, sollen an den Hof gebracht werden. Und dort dann über Monate mit allen denkbaren Formen von Kosmetik und Maniküre und Pediküre und allem Möglichen gestylt und designt werden. Übrigens, vermutlich sollten sie auch genährt werden. Also steht ja auch was von Verpflegung. Denn damals war es ein Schönheitsideal, wenn Frauen eher korpulent waren. Also genau andersrum als heute. Damals galt es als schön, wenn Frauen eher mehr gewogen haben, sagen wir es mal so. Deswegen hat man quasi Leute, von denen man wollte, dass sie gut aussahen, ordentlich gefüttert. Das kennt ihr vielleicht auch aus dem Propheten Daniel. Daniel kam ja auch an den Hof eines fremden Königs. Und er sollte da ja auch ganz viel Fleisch essen. Es war nicht nur, dass er gesund aussah, sondern vermutlich auch, dass er ordentlich zulegt. Das galt damals als besonders gesund und schön. So, sie gehen also auf Brautschau, bringen die alle an den Palast. Und tausende von Frauen werden mit unglaublicher Kosmetik behandelt. Es wird sich um die gekümmert, dass sie möglichst gut aussehen in den Augen des Königs. Ja, also wir haben sowas Ähnliches wie Germany's Next Topmodel, nur vor 2500 Jahren in Persien. Und ich finde es erstaunlich, wie wenig sich die Welt in den letzten 2500 Jahren verändert hat. Ja, es gab enormen technischen Fortschritt, Damals sind die auf Pferden geritten und haben die Frauen geholt. Heute macht man das mit Autos und so weiter und so fort. Aber das Denken und das Handeln der Menschen ist in 2500 Jahren im Grunde gleich geblieben. Ja, damals Persiens neue Königin, heute Germany's Next Topmodel. Aber das Interessante ist, die Castingshows heute, die sich damit befassen, welche Frau ist die schönste und so weiter, funktionieren nach denselben Kriterien, funktionieren auf dieselbe Art und Weise, wie das damals vor 2500 Jahren funktioniert hat. Ja, ich glaube, dass diese Castings, diese Castingshows, die zeigen uns, wie das Reich des sichtbaren Königs tickt. Natürlich nicht alles. Aber so wichtige Dinge, die sehen wir in so Castingshows. Und ich denke, dass dieser Abschnitt und ganz besonders diese Castingshow von König Ahasverus uns ganz besonders zeigt, wie diese Welt tickt. Und zwar heute genau noch so, wie damals vor 2500 Jahren. Das Erste, was wir sehen, ist, dieses sichtbare Königreich funktioniert durch Egoismus. Egoismus ist, dass ich selbst mich ins Zentrum stelle. Ich. Ja, an diesem Casting wird deutlich, wie egoistisch Menschen Beziehungen sehen. Gottes Wort sagt immer wieder, in Gottes Königreich sollen wir uns um andere kümmern. Ja, wir sollen immer wieder in Beziehungen danach fragen, wie kann ich den anderen dienen? Wie kann ich die anderen hochschätzen? Und ganz anders denkt oft diese Welt darüber. Ja, König Ahasverus schickt seine Frau weg, weil sie nicht das tut, was er will. Ja, und dann sucht er sich eine neue, die besser ist als sie, sagt er in Kapitel 1, Vers 19. Und was heißt besser bei König Ahasverus? Eine bessere Frau ist die, die das macht, was er will. Ja, Egoismus. Ich kümmere mich nur um mich. So tickt das Reich der sichtbaren Könige. Das Zweite, was wir an Castingshows heute und auch an Castingshows damals sehen, ist eine enorme Oberflächlichkeit. Ja, Oberflächlichkeit ist, dass man nur guckt, was ist an der Oberfläche und es überhaupt nicht wichtig ist, wie ist der Charakter von einer Person, wie ist die eingestellt. In Vers 2 lesen wir, dass die Bediensteten des Königs Jungfrauen von schöner Gestalt suchen sollen. Und insgesamt 4-mal wird in Kapitel 2 der Begriff schöne Gestalt oder liebliches Aussehen verwendet. Und es ist das einzige Kriterium, nach dem die Frauen ausgewählt werden. Es ist egal, ob sie nett sind, es ist egal, ob sie gut reden können, es ist egal, ob sie herzlich sind. Ihr ganzer Wert hing einzig und allein davon ab, wie sie aussahen. Aber das Problem ist, wenn Menschen, hier Frauen, auf ihr Äußeres reduziert werden, und wenn der Wert von einer Frau darauf reduziert wird, wie viele Männer sie attraktiv finden. Ja, so funktioniert Germany's Next Topmodel und so funktionierte das damals ganz genauso. Das Dritte ist eine enorme Rücksichtslosigkeit. Die abgelehnten Frauen, das habe ich heute Morgen schon mal kurz gesagt, also Tausende von Frauen werden zusammengerufen und die abgelehnt wurden, nur eine wurde ausgewählt, alle anderen wurden abgelehnt, die sind Teil des Harems geworden von König Ahasverus. Teil des Harems zu werden bedeutete, vielleicht hat der König sie noch einmal irgendwann in seinem Leben gerufen. Wahrscheinlich nicht. Und dann haben sie für den Rest ihres Lebens ohne Mann in diesem Harem gelebt. Okay, sie wurden versorgt mit Essen und so. Aber ansonsten haben sie Tag ein, Tag aus nichts gemacht, als sich vermutlich größtenteils zu langweilen. Und mit Hunderten von anderen Frauen in einem Gebäude zu wohnen und sich vielleicht die ganze Zeit zu überlegen, es wäre schön, dass der König mich mal ruft, oder andersrum zu denken, puh, ein Glück, dass er mich nicht mehr ruft. Ja, wir haben drei Dinge gesehen hier an dieser Castingshow, die der König veranstaltet, wie unsere Welt tickt, wie das sichtbare Königreich tickt. Häufig egoistisch, oberflächlich und rücksichtslos. Und das ist die Welt, in der auch wir als Christen leben. Es ist diese kaputte Welt, die wir vor Augen sehen. Aber es ist nicht die Welt, für die wir leben sollten. Und doch ist es leider so, oft so, dass wir als Christen genau für diese Welt leben. Uns genau die gleichen Denkweisen aneignen und übernehmen, wie das hier König Ahasverus und sein Königreich gemacht haben. Und das ist tragisch. Gerade wenn wir als Kinder Gottes es doch eigentlich besser wissen und das tun. Und das werden wir sehen, wenn wir uns mit Esther und Mordechai beschäftigen als Zweites. Esther und Mordechai, ich habe genannt, als Kinder des unsichtbaren Königs im Reich des sichtbaren Königs leben. Esther und Mordechai sind im Prinzip genau wie wir. Kinder des unsichtbaren Königs, die aber im Reich des sichtbaren Königs leben müssen. Ja, wir erfahren in den ersten vier Versen von diesem Plan des Königs, dieses Casting zu veranstalten, und in Vers 5 gibt es dann einen Szenenwechsel. Und wir lernen in diesem Szenenwechsel eine jüdische Familie kennen, die dort in Susa lebt. Susa war eine der vier Hauptstädte von König Ahasveros. Und der König hielt sich dort gerne im Winter auf. Anscheinend war es da angenehm warm. Und deswegen ist er im Winter nach Susa gegangen. Und wir haben ja in Kapitel 1 schon festgestellt, dass im gesamten Buch Esther Gott nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Und auch bis zu Kapitel 2, Vers 5 wird überhaupt niemand erwähnt, der überhaupt zu Gott gehört oder eine Beziehung zu ihm hat. Und jetzt in Vers 5 von Kapitel 2 begegnen wir dieser jüdischen Familie. Sie besteht zum einen aus Mordechai, wissen nicht, ob er verheiratet ist, und aus seiner jüngeren Cousine Esther. Und diese Cousine hat er als sein eigenes Kind angenommen, weil ihre Eltern gestorben waren. Er war dann der Pflegevater von Esther und kümmerte sich um sie wie ein Vater. Esther hieß mit hebräischem, also jüdischem Namen, hieß sie Hadassah, und mit persischem Namen hieß sie Esther. Und die Frage ist, wie waren die beiden jetzt aus Israel, aus dem Land, wo Gottes Volk eigentlich lebte, dort nach Persien gekommen, viele tausend Kilometer woanders? Und es war so, dass gut 100 Jahre vorher der babylonische König Nebukadnezar sie alle ins Exil verschleppt hatte. Ludwig hat es gestern Abend schon mal kurz erklärt. Und dann lebten die Juden im babylonischen Reich, waren überall dort verteilt. Und dann hatte vor einigen Jahrzehnten, jetzt sind wir im Buch Esther, und einige Jahrzehnte zurück, hatte das babylonische Reich verloren gegen die Perser. Und jetzt waren die Perser die Herren über all die Juden, die im ganzen Reich verstreut lebten. Und der persische König, der erste, der war Kyros, und der hat gesagt, ihr Juden, ihr dürft zurückgehen. Ihr dürft eure Sachen packen und ihr dürft zurück nach Jerusalem gehen und dort die Stadt und den Tempel wieder aufbauen. Und Ludwig hat gestern gesagt, es hat eine ganze Reihe von Leuten gemacht, 42.000. Die sind zurück und haben dann langsam die Stadt und den Tempel wieder aufgebaut. Aber 42.000 ist nur ein absoluter Bruchteil von denen, die ursprünglich mal verschleppt wurden. Die meisten sind wohnen geblieben. Die meisten haben sich da ein schönes Leben gemacht. Die hatten sich wahrscheinlich mittlerweile ein Haus gebaut und dachten sich, ey, wenn ich jetzt zurückgehe, dann muss ich das ja hier lassen und dort wieder anfangen, da habe ich keine Lust drauf, dann bleibe ich lieber hier. Ja, und aus Sicht des Buches Esther war diese Erlaubnis zur Rückkehr schon 60 Jahre her. Und das waren so die Leute, von denen man sagen kann, die hatten vermutlich wenig Sehnsucht, jetzt Gott wieder im Tempel anzubeten. Sie wollten irgendwo immer noch Juden bleiben, sie wussten, wir sind Juden, aber so richtig Sehnsucht nach Gott, so richtig die Bereitschaft, ich opfer auch mal was für Gott, das hatten sie nicht. Und zu dieser Gruppe von Juden gehörten Mordechai und Esther. Viele hatten sich eben entschieden, wir geben alles auf und gehen wieder zurück. Und die Frage ist, warum? Ja, sie wussten, dass sie einem anderen König gehörten. Sie wussten, das Königreich hier, das ist nicht meins. Wir wollen wieder da nach Jerusalem zum Tempel, den aufbauen, denn das ist der Palast unseres unsichtbaren Königs. Da gehören wir hin. Ja, und diese Leute standen in der Spannung zwischen den beiden Königreichen. Ja, einmal war hier ihr Königreich, in dem sie lebten, jetzt mit König Ahasveros, mit ihrem Haus. Und dann war da in der Ferne Jerusalem. Mit dem Tempel, dem Palast des unsichtbaren Königs. Und viele haben sich entschieden, wir gehen dorthin, wir entscheiden uns für den unsichtbaren König, wir geben alles hier auf. Aber dann gab es eben die Gruppe wie Mordechai und Esther. Und sie hatten sich für den bequemen Weg entschieden. Nee, sie haben nicht gesagt, ich glaube nicht mehr an Gott oder Gott ist mir komplett egal. Sie waren Juden und sie wussten das auch. Aber diese Spannung zwischen sichtbaren und unsichtbaren Königreich, die lösten sie so auf, dass sie sagten, hey, ich lebe jetzt einfach weiter fürs sichtbare Königreich. Mir geht's hier gut, ich bleib hier. Und sie lösten das so, indem sie sich komplett dieser Welt anpassten. Woran sieht man das? Dass sie sich komplett dem sichtbaren Königreich anpassten und eigentlich nicht mehr als Kinder des unsichtbaren Königs erkennbar waren. Erstens, Esther passt sich total der Palastkultur an. Ja, Esther wird aufgrund ihres Aussehens von den Dienern mitgenommen. Ich weiß nicht, ob die da reingestürmt sind ins Haus, gesagt haben, die sieht gut aus, die nehmen wir mit. Oder wie das abging, keine Ahnung. Und dafür kann sie natürlich auch nichts. Aber alles, was dann folgt, macht deutlich, dass sie kein Problem damit zu haben scheint. Ja, als Jüdin durfte sie bei weitem nicht alles essen. Die Juden hatten strenge Essensvorschriften. Und es gibt die Geschichte von Daniel, ich habe die eben schon mal erwähnt, der war in einer ganz ähnlichen Situation. Auch der war Jahrzehnte vorher vom babylonischen König in den Palast geholt worden und es hieß, iss das und das und das und mach alles hier mit. Und Daniel sagte, bei ein paar Sachen mache ich nicht. Ich gehöre einem anderen König. Und von Esther lesen wir sowas überhaupt nicht. Ja, stattdessen scheint es so, dass sie in ihrer Rolle voll aufgegangen ist. Das Zweite, was wir bei Esther sehen, sie vertraut und gefällt jemand anderem als Gott. Ja, einer der Hauptpersonen in Kapitel 2 ist Hegai. Hegai ist der Hüter des Frauenhauses. Ja, dessen Job war es, diese ganzen Frauen, die dort lebten und Nebenfrauen des Königs waren, zu bewachen und zu versorgen. Und gleich viermal wird er in dem Kapitel mit Namen genannt. Wir erinnern uns, Gott wird im gesamten Buch niemals mit Namen genannt. Esther scheint irgendwie so ein ganz besonderes Verhältnis zu ihm gehabt haben. Ja, und von Anfang an gefiel Esther dem Hegai. Und sie bekam von ihm 7 Mägde und den besten Platz im Frauenhaus. Und dann später lesen wir, dass sie kurz vor ihrer entscheidenden Nacht mit dem König ganz auf Hegai vertraute und auf seine Ratschläge. Ja, Kapitel 2, Vers 15. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichais, des Onkels Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, wünschte sie sich nichts, als was Hegai, der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frauen, ihr riet. Ja, bei allen, die sie traf, war sie beliebt. Sie fand Gunst bei Hegai, Vers 9, bei allen anderen, Vers 15 und schließlich nach ihrer Nacht mit dem König auch bei Ahasveros höchstpersönlich. Und wer mal wieder nicht erwähnt wird, ist Gott. Nirgends lesen wir, dass Esther auf ihn vertraute. Nirgends lesen wir, dass sie bei ihm Gunst suchte. Nirgends lesen wir, dass sie zu ihm betete. Nirgends. Das Dritte, was wir sehen, ist, Esther verschweigt ihren jüdischen Glauben. Ja, ihr Pflegevater Mordechai, der hatte ihr gesagt, hör auf, deinen Glauben zu leben. Und das war die praktische Konsequenz. Denn dadurch, dass sie ihren Glauben nicht nannte, musste sie alles mitmachen. Ja, kannst ja nicht sagen, wenn es da zum Beispiel Schweinefleisch gab, was die Juden nicht essen durften, esse ich nicht. Warum denn nicht? Daniel damals hatte gesagt, ich bin Jude, ich esse das nicht. Esther konnte das nicht. Und das kann nicht in Gottes Sinn gewesen sein. Und am Ende dieses Kapitels ist Esther Königin. Sie hat es geschafft. Unter den Hunderten, vielleicht Tausenden von Frauen ist sie die Allerwichtigste. Und die Frage ist, für welchen Preis war sie Königin geworden? Ja, am Anfang der Geschichte erfahren wir, dass sie 2 Namen hatte. Wer weiß, was ihr anderer war als Esther? Wer hat aufgepasst? Lisa? Genau. Und Hadassah war eben ihr jüdischer Name. Ja, so hatten sie ihre Eltern genannt. Und es war ein Hinweis darauf, dass sie zu Gottes Volk gehörte. Und ihr persischer Name machte deutlich, in welchem Land sie aufgewachsen war. Ja, wir könnten sagen, für beide Königreiche, in denen Esther lebte, hatte sie einen Namen. Für das persische Königreich Esther und für Gottes Königreich Hadassah. Und Esther hatte sich für den leichtesten Weg entschieden. Sie entschied sich, in den Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Und aus Hadassah Esther war nur noch Esther geworden. Die persische Königin, von deren jüdischem Glauben kaum einer wusste. Ja, Esther und Mordechai sind Beispiele für Menschen, die in dieser Spannung leben. Zwischen dem sichtbaren Königreich und dem unsichtbaren Königreich. Und wie reagieren sie? Sie lassen Gott im Prinzip komplett links liegen und sie passen sich total an. Ja, als Kinder in Gottes Reich zu leben, als Kinder Gottes im Reich des sichtbaren Königs zu leben, sollte man auf jeden Fall nicht so machen wie Esther und Mordechai. Das ist manchmal eine schwierige Frage. Kann ich das mitmachen? Ist es okay? Wie kann ich in der Situation dem unsichtbaren König, dem ich gehöre, treu sein? Aber die Antwort ist auf jeden Fall nicht so, wie es Esther und Mordechai hier gemacht haben. Auf jeden Fall verschweigen, dass ich Christ bin. Auf jeden Fall verschweigen, zu wem ich gehöre. Auf jeden Fall alles mitmachen, was mir angeboten wird. Und all das, was die beiden gemacht haben, das rächt sich furchtbar, als jetzt in Kapitel 3 ein weiterer Charakter die Bühne betritt. Der dritte, Haman, das sichtbare Königreich, hasst die Kinder des unsichtbaren Königs. Ja, am Anfang von Kapitel 3 taucht dieser neue Charakter auf. Haman. Ja, es passt aus dem Nichts. Von ihm erfährt man vorher nichts. Er wird einfach so zum höchsten Beamten in Persien ernannt. Und dazu kam dieser Befehl, jeder muss sich vor dem Haman niederwerfen. Und während alle Beamten das auch ganz brav taten, blieb Mordechai eisern stehen. Ja, und jetzt könnte man sagen, okay, jetzt hat Mordechai verstanden, ich bin Jude, ich gehöre einem anderen König, ich werde mich vor Haman nicht niederwerfen. Aber leider ist auch dieses Mal die Wahrheit vermutlich eine andere. Ja, das Niederfallen vor hohen Beamten oder Königen war im Persischen Reich völlig normal. Und es bedeutete nicht, dass man einen König oder in diesem Fall einen hohen Beamten für einen Gott hielt. Es war einfach eine Art der Ehrerbietung. Und von daher hätte für einen Juden auch nichts dagegen gesprochen, sich vor ihm niederzuwerfen. Und viele Juden haben das auch gemacht, das wissen wir aus Quellen außerhalb der Bibel, dass viele Juden sich in dieser Form vor den persischen König oder den Beamten eben niedergeworfen haben, um halt einfach zu sagen, ich erkenne an, dass du höher stehst als ich. Und die Frage ist, warum hat Mordechai dann gesagt, ich möchte nicht vor dir niederfallen? Und die Antwort auf diese Frage, die liegt in der Vergangenheit, mehrere hundert Jahre in der Vergangenheit. Mordechai und Haman hassten sich nämlich gegenseitig, weil sich ihre Familien gegenseitig hassten. Und um das zu verstehen, müssen wir 500 Jahre in die Vergangenheit gehen. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber 500 Jahre ungefähr in die Vergangenheit. Zu der Zeit lebte das Volk Israel noch im eigenen Land und es hatte seit einiger Zeit einen König. Und dieser König hieß Saul. Und eines Tages bekam er den Auftrag, dieser Saul, ein Volk komplett auszulöschen. Komplett. Und zwar das Volk der Amalekiter. Aber Saul gehorchte nicht und ließ den König der Amalekiter am Leben. Und der Name dieses Königs war Agag. Mordechai auf der anderen Seite, der war ein Nachfahre von Kis aus dem Stamm Benjamin, wie wir in Kapitel 2, Vers 5 lesen. Und dieser Kis war der Vater von König Saul damals. Und damit war Mordechai auf der einen Seite ein weit entfernter Nachfahre von König Saul, der damals den Agag umbringen sollte. Und Haman war ein Nachfahre von Agag, den Saul damals umbringen sollte. Das heißt, Mordechais Familie sollte in grauer Vorzeit mal Hamans Familie umbringen, hat es aber nicht gemacht. Und jetzt treffen sich 500 Jahre später die Angehörigen von der Familie von Saul und die Angehörigen von der Familie von Agag tausende von Kilometern am persischen Königshof wieder. Und Mordechai denkt überhaupt nicht dran, ja, sich vor dem Haman niederzuwerfen. Und seine Freunde am Hof sind auch verwundert in Vers 3. Ja, warum machst du nicht, was der König sagt? Und das erklärt auch, dass es eigentlich nicht üblich war, dass Juden da nicht mitgemacht haben. Die haben da alle mitgemacht, das war auch in Ordnung. Warum machst du nicht, was der König sagt? Der wird dich umbringen, das weißt du schon. Aber Mordechai bleibt bei seiner Linie. Also gingen Mordechais Kollegen zu Haman. Du, ist es okay, dass Mordechai sich nicht vor dir niederwirft? Er ist nämlich Jude und deswegen will er das nicht. Ja, und die Begründung, ich bin Jude, bedeutet wahrscheinlich nicht, dass Mordechai sich aus Gottesfurcht nicht vor Haman verbeugte. Das war ja völlig normal. Sondern die Botschaft war, ich als Jude, ich als Teil von Sauls Familie, ich verbeuge mich nicht vor einem Amalekiter. Das sind unsere Feinde. Und Haman reagiert mit rasender Wut. Ja, nicht nur Mordechai soll dafür büßen, sondern sein ganzes Volk. Ja, und es ist nicht so, dass er jetzt auf die Idee kam, ich hasse jetzt mal alle Juden, weil sich Mordechai nicht niedergeworfen hat, sondern jetzt hatte er einen Anlass und den Hass, den er vermutlich schon sein ganzes Leben gehegt hatte, den seine Familie schon über Generationen vermutlich gehegt hatte, endlich auszuleben. So, jetzt hat er diesen Plan gefasst. Aber er muss noch zum König und sich eine Genehmigung holen. Und Haman stellt sich dabei sehr geschickt an. Ja, er redet so um den heißen Brei herum und sagt eigentlich gar nichts so richtig Genaues, redet nur so von einem Volk, Ja, er sagt sowas wie, Kapitel 3, Vers 8 ist das, ja, es gibt da so ein Volk, es lebt so hier und da und macht nicht so viel mit anderen Völkern und ist überall und ihre Gesetze sind ganz anders und sie befolgen deine Gesetze auch niemals und es ist für dich, König, auch überhaupt nicht gut, dass es die überhaupt gibt und du solltest aufhören, sie machen zu lassen, was sie wollen. Ja, es gibt da so ein Volk, ich sag dir aber nicht welches und das mag ich nicht so und so richtig, ich sag dir aber auch nicht warum und es ist anders als wir, aber wir müssen die umbringen. König Ahasveros, der sitzt da und sagt, wenn du das sagst, mein lieber Haman. Und er gibt ihm sogar seinen Siegelring und sagt, ja, Haman, auf geht's. Und dann setzen sie sich sogar hin, lesen wir am Ende und trinken erstmal zusammen ein. Ja, der König wusste überhaupt nicht richtig, was abgeht. Aber Haman wird es schon wissen und darauf Prost. Ja, und was so ein bisschen witzig klingt, und ich glaube, es soll ein bisschen witzig sein, wie vollkommen blind der König da reinrennt. Jo, ich unterschreibe es einfach mal. Ey, was so völlig, was ein bisschen witzig klingt, das ist für die Juden eine Katastrophe. Nicht nur bei ihnen, sondern bei allen in Susa, also bei der ganzen Bevölkerung, bricht riesiges Entsetzen aus, Vers 15. Aber zu ändern war in der Lage erstmal nichts. Ja, wir haben am Ende von Kapitel 3... Haman und der König sitzen oben, trinken zusammen und freuen sich. Und alle in Susa denken, was ist denn das für ein Gesetz? Also nicht nur die Juden, sondern alle, ja, die wahrscheinlich mit Juden befreundet waren, denken sich, was soll denn das jetzt? Die Juden leben hier doch schon seit Jahrzehnten und es läuft. Und die Frage ist, was lernen wir als Christen daraus? Ich glaube, wir leben ja in Deutschland zurzeit als Christen eigentlich relativ friedlich. Aber ich glaube, wir dürfen uns durch den Frieden, der um uns drum herrscht, nicht blenden lassen. Die Situation kann sich ziemlich schnell ändern. Denn über eine Sache ist die Bibel ziemlich klar. Diese Welt, diese sichtbaren Königreiche, die in der Umklammerung der Sünde leben, die hassen Gott. Und damit hassen sie auch alle, die zu Gott gehören. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, wenn euch die Welt hasst, ja, wenn Menschen, dieses sichtbare Königreich, wenn euch das hasst, liebe Jünger, dann wisst, das ist völlig normal, denn mich haben sie vor euch gehasst. Jesus sagt, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Ja, wenn ihr zu diesem sichtbaren Königreich als Bürger gehören würdet, dann würde die Welt euch mögen. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ja, und dieser Hass gegen die Kinder des unsichtbaren Königs, den sehen wir in Deutschland nicht so häufig. Der ist häufig hinter so einer Maske. Und das ist für uns ein Grund zum Danken, weil es das Leben für uns deutlich einfacher macht. Stellt euch mal vor, ihr müsstet in jedem Kontakt, den ihr mit Menschen habt, die nicht zu Gott gehören, immer erstmal euch verteidigen oder irgendwie Angst haben, dass sie euch umbringen oder so. Es gibt Länder, da ist das der Fall. Bei uns ist das nicht so. Aber das Ding ist, das darf uns niemals dazu bringen, dass wir denken, ach, ist ja alles in Ordnung, ist ja alles super. Also so ernst kann das ja nicht sein mit der Feindschaft gegen Jesus und gegen die, die zu ihm gehören. Ja, manchmal lässt das sichtbare Königreich seine Maske fallen. Und dann ist Schluss mit dem entspannten Leben. Und es sollte uns nicht überraschen, wenn das vielleicht irgendwann auch mal in Deutschland passiert. Aber hier ist es ja nicht nur so, dass das Problem auftritt, weil Haman plötzlich was gegen die Juden hat. Sondern das Schlimme ist, ein Stück weit sind die Juden, sind die Kinder Gottes damals auch selbst dran schuld. Zwei Dinge, die das hätten verhindern können. Erstens, gehen nochmal 500 Jahre zurück, König Saul soll den Agag und die Amalekiter umbringen. Was macht er? Er macht's nicht. Hätte Saul damals gehorcht, dann gäbe es jetzt keinen Haman. Saul hat gemacht, was er wollte, nicht auf Gott gehört und das rächt sich jetzt. Und das Zweite, hätte Esther nicht verschwiegen, dass sie Jüdin ist, dann hätte Ahasveros vermutlich nicht das Gesetz erlassen. Ich weiß es natürlich nicht genau. Bei Ahasveros weiß man nie so genau. Aber hätte sie gesagt, ich bin Jüdin, Ahasveros hätte das gewusst, hätte er vermutlich nochmal genau hingeguckt und nicht gesagt, okay, ich unterschreibe jetzt ein Gesetz, was es erlaubt, alle Juden umzubringen. Wisst ihr, das Schlimme ist, wir Christen denken oft, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja, so gegen Gott ist diese Welt ja gar nicht eingestellt. Aber was wir dabei übersehen, ist Folgendes. Wenn wir uns anpassen, wenn wir Kompromisse eingehen, wenn wir denken, ach, wow, das läuft ja schon irgendwie und ich kann Gott auch nur so halb gehorchen, dann ist es häufig so, dass wir damit uns noch selber schaden. Ja, und deswegen sieht es nicht gut aus in unserer Geschichte. Nicht für Esther und nicht für Mordechai. Und damit auch, das hält uns ja so den Spiegel vor, oft nicht für uns. Weil wir oft ganz ähnlich handeln wie Esther und Mordechai. Aber es gibt jemanden hinter den Kulissen. Den haben wir heute Morgen schon kennengelernt. Und der sorgt dafür, dass die Geschichte dieser Welt für die, die zu Gottes Volk gehören, nicht mit dieser düsteren Nachricht endet. Mein vierter und letzter Punkt ist, der unsichtbare König rettet seine Kinder unsichtbar und unverdient. Ja, wir haben einen egoistischen und oberflächlichen König. Wir haben Kinder Gottes, die sind aber total angepasst an diese Welt. Und dann haben wir noch einen zutiefst bösen Beamten. Das sind die vier Hauptpersonen. Ahasveros, Esther, Haman und Mordechai. Gottes Volk steht vor der Ausrottung. Und die Frage ist, wo soll das alles hinführen? Und vor allem, wo ist eigentlich Gott? Ich meine, jetzt wäre doch mal der Zeitpunkt, jetzt könnte Gott doch mal die Bühne betreten. Und Gott spielt auch hier anscheinend keine Rolle. Und die Frage ist, hat er seine Kinder vergessen? Ja, die Frage stellt sich uns doch manchmal, hier in der Geschichte, aber auch, ich weiß nicht, ob ihr schon mal euch mit Christenverfolgung beschäftigt habt. Es gibt Länder in dieser Welt zur Zeit, da müssen Christen schreckliche Dinge erleben, weil sie zu Jesus gehören. Und man könnte fragen, warum greift Gott nicht ein? Oder jedes Jahr werden in Deutschland 100.000 Kinder ungefähr abgetrieben, umgebracht. Und Gott greift nicht ein. Und die Frage, wo ist er, wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir nicht mal sein Handeln sehen? Und die Antwort ist, auch wenn wir sein Handeln nicht sehen und auch wenn wir nicht genau wissen, warum er jetzt das zulässt, was er zulässt und wie er handelt, er ist da und handelt trotzdem. Der Punkt ist, nicht unbedingt so, dass wir es mitkriegen. Und nicht immer dann, wenn wir es erwarten oder wenn wir es wollen. Und wir wollen uns jetzt am Schluss nochmal drei Dinge angucken, wo Gott hier in dieser Geschichte schon handelt, obwohl man es gar nicht merkt, dass er handelt. Ich möchte mal drei Puzzleteile nennen, die Gott vorbereitet, um später dieses Puzzle zu Ende zu puzzeln und dann zu einem gesamten Bild zu vervollständigen. Ja, ich mache heute sozusagen diese drei Puzzleteile auf und die Gegenstücke, die finden wir dann morgen und übermorgen. Puzzleteil Nummer 1. Gott hat dafür gesorgt, dass Esther Königin wird. Warum das wichtig ist für die Rettung der Juden, das werden wir sehen. Puzzleteil Nummer 2. Mordechai vereitelt einen Mordanschlag auf den König. Ja, das ist der Teil der Geschichte, den ich bisher übersprungen habe. Das war so in der Mitte. Das steht in so ein paar Versen so scheinbar nebenbei. Ja, der Mordechai, der saß da im Tor des Königs und hat zufällig belauscht, wie zwei Leute den Ahasveros umbringen wollten. Und das hat er gemeldet. Und das wurde dann auch noch aufgeschrieben in die Chronik des Königs. Und die beiden dann umgebracht. Das ist so nebenbei passiert. Aber wir lesen es hier am Ende von Kapitel 2. Und es wird später noch wichtig werden. Und Puzzleteil Nummer 3, es war ja so, dass Haman den Mord an den Juden geplant hat. Aber damals war es so, wenn man die Religion der Perser hatte, dann durfte man solche wichtigen Sachen, wie hier ein Mord an einem ganzen Volk, nicht einfach irgendwann machen. Sondern man musste losen und es dann an dem Tag durchführen, an dem das Los eben bestimmte, dass man das machen sollte. Und deswegen loste der Haman. Und das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats. Und das war, wir befinden uns nämlich gerade im ersten Monat, ungefähr einer der spätesten Tage, die überhaupt nur möglich waren. Das heißt, es war noch fast 12 Monate Zeit, bis Haman das wirklich durchziehen durfte, was er durchziehen wollte. Und in Sprüche 16 sagt Gott uns, sagt Gottes Wort uns, dass wir Menschen zwar Lose werfen und würfeln, aber dass es Gott ist, der den Ausgang bestimmt. Ja, es gibt keinen Zufall bei Gott, auch hier nicht. Und Gott legt ganz unsichtbar diese 3 Puzzleteile aus, um seine Kinder zu retten. Noch wissen wir nicht, wofür die gut sind, aber er legt sie hier schon aus. Esther wird Königin, Mordechai vereitelt einen Mordanschlag und das wird aufgeschrieben und Hamans Los fällt auf einen der spätestmöglichen Tage, die es gibt. Gott legt diese Puzzleteile aus. Und das ist vor allem deshalb so erstaunlich, weil der Teil des Volkes Gottes rund um Esther und Mordechai sich für Gott überhaupt nicht zu interessieren scheint. Ja, sie ziehen das Leben im heidnischen Persien dem Leben in Gottes Stadt Jerusalem vor. Sie versuchen zu vermeiden, dass irgendwer mitbekommt, dass sie zu Gott gehören. Und die Gebote, die Gott ihnen gegeben hatte, die sind auch irgendwie nur so halb wichtig. Und an die halten wir uns halt, wenn es gerade so passt. Und obwohl Gottes Kinder hier so versagen, hat Gott alles unter Kontrolle. Während Esther und Mordechai alles andere als Helden sind und alles andere als vorbildlich handeln, bereitet Gott die Rettung seines untreuen Volkes vor. Und das Interessante ist ja, Esther ist schon Königin geworden, da gab es den Haman noch gar nicht. Ja, Gott hat sozusagen schon angefangen, das Volk zu retten, da stand noch gar nicht der Plan, dass es überhaupt umgebracht werden soll. Und diese Rettung Gottes, obwohl das Volk untreu ist, ist ein wunderbares Bild für das Evangelium. Gott rettet uns durch seinen Sohn Jesus Christus nicht, weil wir so vorbildlich sind. Er guckt sich uns nicht an und denkt sich, boah, die haben sich aber echt angestrengt, die haben das echt gut gemacht. Ja, da muss man noch ein bisschen nachhelfen, aber eigentlich sind es richtig gute Leute. Und jetzt komme ich auf die Erde in meinem Sohn Jesus Christus und ich sterbe an einem Kreuz, um denen noch so ein bisschen mehr zu helfen. Ja, das ist nicht das Evangelium. Sondern das Evangelium ist, obwohl wir tagtäglich versagen, obwohl wir Gott immer wieder den Rücken zukehren, obwohl wir immer wieder so sind wie Esther und Mordechai hier in der Geschichte. Oh, hoffentlich kriegt keiner mit, dass ich Christ bin, weil das wäre ja voll peinlich. Oder das könnte ja Nachteile für mich bedeuten. Obwohl wir immer wieder so sind, rettet Gott unverdient. Gott hatte damals schon angefangen, sein Volk zu retten, da hatte Haman noch gar nicht seinen Mordplan gefasst. Und derselbe Gott hat seinen Sohn schon für dich sterben lassen, da warst du noch gar nicht auf dieser Welt. Und zwar um dich aus dem Königreich der sichtbaren Könige herauszuholen und dich in das Königreich des unsichtbaren Königs zu bringen. Amen. Gut, ich bete noch und dann könnt ihr wieder Fragen stellen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du alles unter Kontrolle hast, dass du als unsichtbarer König über dem sichtbaren Königreich stehst und dass du deine Kinder mit so viel Gnade beschenkst, auch wenn wir dir immer wieder den Rücken zukehren. Bitte schenk du, dass diese Gnade uns auch immer wieder überführt und dass sie, ja, dass wir durch sie motiviert ein Stück weit mehr lernen, für dich zu leben in dieser Welt, für dein Königreich, anstatt uns anzupassen, das zu tun, was du möchtest. Bitte schenk uns dazu deine Gnade und hab du Dank für deine große Gnade, die du uns in deinem Sohn Jesus Christus gezeigt hast, als du ihn hast für uns sterben lassen. Amen. Gut, wir hatten heute viel Text. Ich habe nicht alles im Detail erklärt, aber vielleicht und oder vielleicht gerade deswegen habt ihr ja noch Fragen. Soll ich ausmachen erstmal?